Zweifeln Sie an sich selbst? Haben Sie das Gefühl, dass es keinen Bereich in Ihrem Leben gibt, in dem Sie gut sind?
Fragen aus dem Selbstwerttest des Instituts für Psychologie der Technischen Universität Chemnitz.
Wie häufig machen Sie sich Gedanken darüber, ob andere gerne mit Ihnen zusammen sind? Wie häufig können Sie sich selbst nicht leiden? Wie häufig wünschen Sie sich, besser auszusehen?
Das Selbstwertgefühl ist eines der populärsten psychologischen Konstrukte, dem eine zentrale Rolle bei der Regulation menschlichen Verhaltens zugeschrieben wird, sagt Helga Schachinger. Sie ist Psychologin und Lektorin an der Universität Wien.
Das Thema Selbstwert ist ein Forschungsthema, das in den späten 80er Jahren in die Mode gekommen ist und meiner Einschätzung nach seither nicht mehr aus der Mode gekommen ist. So gesehen ist das wirklich ein mittlerweile völlig unüberschaubares Forschungsgebiet geworden.
Welchen Einfluss hat das Selbstwertgefühl auf den beruflichen Erfolg und die Lebenszufriedenheit? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Selbstwertgefühl und persönlichen Beziehungen, dem Alter, dem Geschlecht oder der Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten?
Es gibt auch sehr viele Forschungsbereiche, die gar nicht das Selbstwertthema zentral als Forschungsthema haben, die aber dann am Rand das auch miterheben, weil es eben so ein zentrales psychologisches Konstrukt ist. Und auch in der Wirtschafts-, in der Schulpsychologie, das sind alles Anwendungen, wo man auch dann den Selbstwert wiederfinden kann. Es ist ein Querschnittthema, das heißt, es berührt so viele verschiedene Aspekte. Es berührt jetzt den gesunden Menschen genauso wie einen klinisch auffälligen Patienten. Die Selbstwertproblematik ist, würde ich mal sagen, so etwas ein bisschen wie des Pudels Kern.
Das Selbstwertgefühl ist nicht nur ein wissenschaftliches Thema. Selbstsicherheit, Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, so die Alltagsbezeichnungen, nehmen vor allem in dem boomenden Feld von Ratgeber- und Lebenshilfeliteratur einen festen Platz ein. In Buchhandlungen finden sich Titel wie »Lass los, was dich klein macht«, »Liebe dich selbst, sonst liebt dich keiner« oder »Sich eine Chance geben, den Selbstwert steigern«. Man liest in Zeitschriften davon, auf Werbeplakaten und in Supermärkten kann man Kekse und Tees finden, die versprechen, selbstsicherer zu machen. Selbstvertrauen gilt landläufig als Garant für Erfolg, psychische Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman, einer der meistzitierten Psychologen, spricht von einer regelrechten Selbstwertobsession. Das hängt mit Veränderungen in der Arbeitswelt und mehr Freiheit in der Lebensgestaltung zusammen, erklärt Boris Traue. Er ist Soziologe an der Technischen Universität Berlin.
Der Begriff Selbstwertgefühl ist ja so ein schwieriges Kompositum. Jetzt ist ja die Frage, wozu braucht man so ein Gefühl eigentlich oder wann entsteht das eigentlich? Der amerikanische Philosoph William James hatte die Idee, dass man nur dann Gefühle hat oder erlebt, ja, wenn eine Gewohnheit oder eine Selbstgewissheit unterbrochen wird. Die gegenwärtige Konjunktur des Selbstwertbegriffs zeigt meines Erachtens an, dass die Selbstverständlichkeit des Selbstwerts in die Krise gekommen ist. Und das ist nicht nur ein schlechtes Phänomen, ja. Also schauen Sie, in der mittelalterlichen Gesellschaft war es ziemlich klar, wer welchen Wert hat, ja. Das war ja sogar in den Kleiderordnungen angezeigt, ja. Also nicht jeder durfte feines Tuch tragen oder gar einen Pelz. Es war sogar genau geregelt, wer welchen Pelz tragen durfte, ja. Das heißt, es gab sehr rigide Regeln, ja, welcher Mensch eigentlich welchen Wert und welchen Einfluss hat. Und das ist natürlich durch die Prozesse der Industrialisierung in Auflösung geraten. Das macht den Selbstwert sozusagen zum Problem.
Wie wirken sich gesellschaftliche Veränderungen auf die Eigenwahrnehmung von Menschen aus? Boris Traue hat sich mit dieser Frage, speziell im Hinblick auf Beratungs- und Coaching-Angebote, in seinem Buch »Das Subjekt der Beratung zur Soziologie einer Psychotechnik« beschäftigt. Heute leben wir in einer hierarchisch durchlässigen, von Wertepluralismus geprägten Gesellschaft, in der der Mensch seinen Wert selbst definieren muss, sagt Boris Traue.
Man kann schon sagen, dass sich Verstädterung, Veränderung der Arbeitswelt, gesteigerte Anforderungen an eine selbstbestimmte Organisation des Lebens zugenommen haben. Das Interesse für das Innenleben ist seit mindestens, also 120 Jahren sehr, sehr intensiv, ja. Anfangend mit der psychoanalytischen Bewegung und auch schon natürlich vorher in der Romantik, aber das ist nochmal eine andere Linie.
Die Psychoanalyse verwendet den Begriff Selbstwertgefühl als solchen nicht. Alfred Adler beschäftigte sich in seiner Schrift »Über den nervösen Charakter« am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Minderwertigkeitsgefühl. Ein Wort, das bereits am Ende des 19. Jahrhunderts in der Literatur und im Alltagsgebrauch aufgetaucht war. Auch der Ausdruck Selbstwertgefühl kommt zur selben Zeit auf. Der US-amerikanische Philosoph und Psychologe William James gilt als Wegbereiter der Selbstkonzeptforschung. William James sprach von Self-Esteem, dem englischen Äquivalent von Selbstwertgefühl, ein Begriff, der bereits im 17. Jahrhundert in der englischen Philosophie zu finden ist. In der heutigen Philosophie spielt Selbstwertgefühl kaum eine Rolle. Die Philosophin Ulrike Kadi betrachtet den Begriff in seinen Bestandteilen, nämlich Selbst, Wert und Gefühl. Sie ist Psychoanalytikerin an der Medizinischen Universität Wien und Philosophin an der Universität Wien.
Das Selbst, die Frage, wie verhält sich das Ich zum Selbst, das Ich zu seinem Selbst, ist eigenartig, dass wir etwas, was so sehr zu uns, nämlich zu mir als einem Ich gehört, doch als etwas anderes und extra beschreiben.
Sobald wir über uns sprechen oder über uns nachdenken, objektivieren wir uns. Das machen wir, indem wir zu uns selbst Distanz einnehmen. Nur im Wert gibt es auch einen Bezug zu anderen Menschen.
Der Wert führt in einen ganz anderen Diskurs. Da geht es um eine Frage von Ökonomie, kapitalistische Betrachtungsweise, die zuerst einmal nicht so selbstverständlich mit uns als Personen, als Subjekten verbinden würden.
Ulrike Kadi stellt im Selbstwertgefühl einen Widerspruch fest.
Das ist ja wie ein Hybridausdruck, Selbstwertgefühl. Da gibt es das Selbst, wo man so ganz auf sich selbst und allein und innerlich gespalten sich vorfindet, der Wert, wo der andere dazukommt und das Gefühl, wo es dann doch wiederum um eine Sphäre geht, die sehr dem Einzelnen in seiner Getrenntheit vom anderen zugeordnet bleibt.
Heute ist das Selbstwertgefühl eine Domäne der Sozialpsychologie. Das Fundament für die Forschung wurde in den 60er und 70er Jahren in den USA gelegt. Die kalifornische Regierung hat maßgebend zur Popularisierung des Konzepts beigetragen. Sie startete in den 80er Jahren eine breit angelegte Kampagne zur Anhebung des Selbstwertgefühls von Jugendlichen. Man ging davon aus, dass selbstsichere Jugendliche weniger Drogen nehmen und seltener kriminell werden. Dabei versuchte man vor allem unterprivilegierte Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, ihr negatives Selbstbild zu verändern. Das Selbstbild, erklärt die Psychologin Helga Schachinger, ist die Grundlage für die Definition des Selbstwertgefühls.
Das Selbstkonzept ist sozusagen so, wie ich mich selbst als Person sehe. Das Aussehen, die verschiedenen Eigenschaften, auch so verschiedene Erfahrungen, die man schon gemacht hat im Leben, soziale Einflüsse, kulturelle Einflüsse. Also das Selbstbild ist an sich, kann man, ja, man könnte, wenn man jetzt sich selber beschreiben würde, kann man hunderte Seiten über sich selber schreiben. Und der Selbstwert ist halt dann die affektive Bewertung des Ganzen. Ne? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Also weil meistens tun wir die Dinge nicht neutral sehen, sondern die kriegen einen Positiv- oder einen Negativstempel. Und daraus resultiert dann das Selbstwertgefühl. Wenn alle ihre Person ganz neutral beschreiben würden, was weiß ich bin 1,60 groß und habe 55 Kilo, habe brünette Haare, aber das wird ja alles gleich bewertet. 1,60, ich bin zu klein, ne? Möchte gern größer sein. 55 Kilo ist zu dick. Und das macht dann den Selbstwert aus.
Wie man sich selbst bewertet, hängt von vielen Faktoren ab, sagt Helga Schachinger. Mit wem vergleicht man sich? Wie sieht das eigene Idealbild aus? Wie das Weltbild? In welcher Kultur lebt man? Wie ist man aufgewachsen? Der Schriftsteller Franz Kafka war überzeugt, dass die strenge väterliche Erziehung seine Unsicherheit verstärkt hatte. In einem Brief wandte er sich direkt an seinen Vater.
Wenn ich etwas zu tun anfing, was dir nicht gefiel, und du drohtest mir mit dem Misserfolg, so war die Ehrfurcht vor deiner Meinung so groß, dass damit der Misserfolg, wenn auch vielleicht erst für eine spätere Zeit, unaufhaltsam war. Ich verlor das Vertrauen zu eigenem Tun.
Schrieb Franz Kafka in Brief an den Vater im Jahr 1919. Tatsächlich abgeschickt hat er den Brief an Hermann Kafka nicht.
Ich war unbeständig, zweifelhaft. Je älter ich wurde, desto größer war das Material, das du mir zum Beweis meiner Wertlosigkeit entgegenhalten konntest. Allmählich bekamst du in gewisser Hinsicht wirklich recht.
Was Franz Kafka hier beschreibt, würde man in der heutigen psychologischen Forschung niedriges Selbstwertgefühl nennen. Selbstzweifel, Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten, Gefühle der Wertlosigkeit, verbunden mit einer negativen inneren Kommunikation mit Sätzen wie »Das schaffst du nicht«, »Da bist du nicht gut genug« oder »Das wird nicht gut ausgehen«.
Niemals würde ich durch die erste Volksschulklasse kommen, dachte ich. Aber es gelang. Ich bekam sogar eine Prämie. Aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiss nicht bestehen. Aber es gelang. Aber nun falle ich in der ersten Gymnasialklasse bestimmt durch. Nein, ich fiel nicht durch und es gelang immer weiter und weiter. Daraus ergab sich aber keine Zuversicht. Im Gegenteil. Immer war ich überzeugt, dass je mehr mir gelingt, desto schlimmer es schließlich wird ausgehen müssen.
Menschen mit geringem Selbstwertgefühl neigen dazu, Erfolge nicht ihrem Können, ihren Fähigkeiten zuzuschreiben. Sie gehen davon aus, dass sie nur Glück gehabt haben und es das nächste Mal schief gehen wird, sagt Dagmar Stahlberg. Sie ist Sozialpsychologin an der Universität Mannheim.
Indem sie eben sagen, es war Zufall, wenn was Positives passiert, es wird sich nicht wiederholen, die anderen werden irgendwann merken, dass ich das nicht kann, dann wird das eben auf die Dauer auch viel Erfolg nicht dazu führen, dass sie eben ein stabiles, hohes Selbstwertgefühl haben, sondern sie werden möglicherweise auch immer Angst haben, dass irgendwann mal jemand entdeckt, dass sie vielleicht doch nicht so klug oder nicht so gut sind oder nicht so gut Klavier spielen können.
Wer ein hohes Selbstwertgefühl hat, sieht Ursache und Wirkung umgekehrt. Gelingt etwas, hat das mit dem eigenen Können zu tun und geht es schief, dann war es ein Zufall oder ein unglücklicher Umstand. Das Scheitern stellt die positive Sicht auf sich selbst nicht in Frage, erklärt Dagmar Stahlberg.
Also über weite Strecken trägt das offensichtlich tatsächlich. Das heißt, Sie können sich das auch leicht vorstellen, wenn Sie zum Beispiel im Alltag irgendwelche Dinge haben, die nicht funktionieren. Und wenn Sie dann denken, aber eigentlich kann ich das, eigentlich habe ich das im Griff und eigentlich muss das gehen, dann versuchen Sie es halt immer wieder und immer wieder. Und wenn es grundsätzlich etwas ist, was kontrollierbar ist, werden Sie dann vielleicht irgendwann auch Erfolg haben. Während die Person, die denkt, sie kann es nicht kontrollieren, die würde eben aufgeben und vielleicht oft auch zu früh aufgeben. Also so eine Beharrlichkeit zahlt sich eben in ganz vielen Bereichen des Lebens durchaus aus.
Stimmungsschwankungen wirken sich auf Menschen, die wenig von sich überzeugt sind, stärker aus. Sie nehmen Kritik sehr ernst und legen den Fokus auf eigene Schwächen. Eine nicht bestandene Prüfung beispielsweise kann dazu führen, dass man das Gefühl hat, generell im Leben versagt zu haben. Fehlende Anerkennung bestimmt das Leben und das kann belastend im Umgang mit Familie, Freunden und Bekannten sein, sagt Boglarka Hardinger. Sie ist Psychotherapeutin und Leiterin des Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse in Tübingen und Wien.
Die anderen grüßen uns gerade nicht, weil sie uns nicht gesehen haben oder mit sich beschäftigt waren. Jetzt sage ich, wieso hat der mich nicht gegrüßt? Ja, der sah vielleicht wieder, dass ich nicht so wichtig bin. Die anderen hat er gegrüßt. Ja, dann beginne ich dem entweder nachzugehen oder den zu meiden, reagiere ich schnippisch. Der weiß nicht, was es ist oder sie weiß nicht, das ist jetzt wurscht, ob Frau oder Mann. Das heißt, chronisch ein schwaches Selbstwertgefühl zu haben, heißt, dass man wahnsinnig kompliziert wird und die Welt auch so kompliziert und man mit sich kompliziert umgeht.
Andererseits kann sich ein geringes Selbstvertrauen auch positiv auf Beziehungen und Freundschaften auswirken. Unsichere Menschen orientieren sich eher an den Bedürfnissen der anderen. Das heißt, in einem Gespräch ist es ihnen wichtiger, dass sich der andere wohlfühlt. Wer hingegen sehr selbstsicher ist, tendiert dazu, eher auf sich selbst zu schauen, als auf die Bedürfnisse der anderen. Es kommt auf die Dosis an, erklärt Boglarka Hardinger.
Manchmal ist das Thema, dass ein anderer Mensch, und auch das gibt es, ein zu hohes Selbstwertgefühl hat. Also die wir jetzt gerade mit Handkuss überall nehmen wollen. Ja? Menschen mit einem überzogenen Selbstwertgefühl sind allerdings wirklich eine Katastrophe für die Welt. Diese kommen nicht in die Therapie, sondern deren Mitarbeiter, deren Angehörige, deren Ehefrauen, deren Kinder.
Der durchsetzungsstarke, zielstrebige Machertyp, der sich auf seinem Weg zum Erfolg nur um seinen eigenen Vorteil kümmert, gilt in manchen Wirtschaftsbereichen als Idealbesetzung für Führungspositionen, meint die Psychotherapeutin. Menschen mit einer sogenannten egozentrischen Selbstaufwertung neigen zu Selbstüberschätzung, nehmen keine Rücksicht auf andere und negieren ihre Schwächen. In der Extremausformung spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Psychologin Helga Schachinger.
Ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass jetzt ein positiver Selbstwert darin besteht, dass ich von mir selber sage, ich bin super, ich bin die Beste, ich bin die Größte. Das wäre ein übersteigerter Selbstwert, der unrealistisch ist und der auch zu vielen sozialen Konflikten führt, weil es einfach unrealistisch ist und weil es arrogant und überheblich ist. Für mich funktioniert ein gesunder Selbstwert nach der Formel, ich bin okay, du bist okay. Und mit dem okay meine ich, ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, weil jeder Mensch hat Stärken, aber auch Schwächen. Und jede andere Person, auch wenn sie noch so glamourös und noch so prominent rüberkommt, ist auch eine Person mit Stärken und Schwächen.
Wie wird festgestellt, ob jemand ein hohes oder niedriges Selbstwertgefühl hat? Eine klassische Methode sind Fragebogenuntersuchungen. Dabei wird erhoben, wie Menschen sich selbst einschätzen, ob sie oft an sich zweifeln, unsicher im Umgang mit anderen sind, viel über sich nachdenken und ob sie mit sich zufrieden sind. Es gibt aber auch Untersuchungen, bei denen die Befragten nicht wissen, dass ihr Selbstwertgefühl erhoben wird, sagt Helga Schachinger.
Gibt es zum Beispiel einen Test, der heißt impliziter Assoziationstest und das sind Reaktionszeitmessungen. Da gibt man Wortpaare vor, auch am Computer, damit man das wirklich in Millisekunden genau messen kann. Und da wird zum Beispiel gekoppelt, im Fall Selbstwert, das Wort Ich mit Böse oder Schlecht, ja, also mit einem negativen Wort. Und dann wird das Wort gekoppelt mit Ich und Gut. Und die Reaktionszeit für Ich und Gut muss kurz sein beim gesunden Selbstwert. Weil wenn ich wirklich einen gesunden inneren Selbstwert habe, ist für mich binnen einer Millisekunde klar, dass ich und gut zusammengehört und nicht ich und schlecht. Aber bei Menschen mit einem nicht so positiven Selbstwert ist die Reaktionszeit verzögert. Die brauchen dafür länger.
Kann man menschliche Gefühle messen und in Zahlenwerte fassen? Die Einteilung in verschiedene Typen funktioniert nur in der Theorie. Die Realität ist naturgemäß komplexer, erklärt Dagmar Stahlberg. Es ist nicht möglich, einen Punkt zu bestimmen, ab dem das Selbstwertgefühl zu niedrig ist oder genau festzulegen, wann es das optimale Maß hat.
Eine ganz andere wichtige Geschichte dabei ist es noch, dass wir auf der einen Seite sowas wie kontinuierliches Selbstwertgefühl haben, also das, was eine Person so eigentlich durchgängig an Selbstbewertung mitbringt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sowas, was wir labiles Selbstwertgefühl nennen. Das sind die Schwankungen von Tag zu Tag. Also zum Beispiel, ob Sie gerade etwas Schönes erlebt haben, dann wird es positiver sein. Und wenn Sie etwas Negatives erleben, dann wird das Selbstwertgefühl halt niedriger sein. Und Personen, die sehr hohe Schwankungen haben in diesem Selbstwertgefühl, das ist eben auch etwas, was in bestimmten Bereichen dann ein Risiko sein kann für Gesundheit und für positives Funktionieren. Und man hat dann eben auch herausgefunden, dass es oftmals gar nicht dieses durchgängig niedrige Selbstwertgefühl ist, sondern dass die Personen, die sehr hohe Schwankungen haben, sogar noch viel gefährdeter sind für depressive Reaktionen oder eben auch für physische Krankheiten.
Außerdem ist das Selbstwertgefühl von Menschen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausgeprägt, erklärt die Sozialpsychologin. Manche fühlen sich im Arbeitsalltag sicher, sind aber in privaten und sozialen Situationen überfordert. Andere sind mit ihrem Aussehen zufrieden, aber unsicher, wenn sie einen Vortrag halten müssen. Das heißt, die wenigsten Menschen sind in allen Lebensbereichen und Situationen gleich sicher oder unsicher, obwohl es schon so etwas wie eine Tendenz gibt, eine Neigung, sich eher positiv oder eher negativ zu bewerten, erklärt die Psychotherapeutin Boglaka Hardinger.
Also es gibt so etwas wie eine allgemeine Tönung. Das ist so, wie als würde eine allgemeine Farbe sich durch das Leben ziehen. Ob man eher zu den gewissenhaften Menschen gehört, die tiefgründig sind, die Dinge genau wahrnehmen wollen und auch unendlich unter den Ungerechtigkeiten, unter den Unfähigkeiten des Lebens leiden, ist die eine Möglichkeit zum Beispiel. Ein anderes Grundwesen wäre zum Beispiel, dass man vital und forsch in dieser Welt hinausgeht und die Dinge anpackt und nicht so lange nachdenkt. Das ist ein ganz anderes Grundwesen. Der dritte ist vielleicht immer schon besonnen gewesen, springt in diese Welt hinaus, schaut, dass die Welt ein bisschen lustig und heiter ist und ist nicht so tiefgründig. Ja, oder der vierte ist unter Umständen sozial hochbegabt von Grundwesen aus, sieht schon, wie die Vernetzungen sind, leidet furchtbar darunter, dass manche Menschen sich nicht verstehen oder dass Menschen sich überhaupt nicht verstehen, spürt sehr schnell, wie es den anderen geht und leidet natürlich darunter auch, wenn es den anderen schlecht geht. Das sind so Grundwesenszüge, die sind so unterschiedlich wie unsere Fingerabdrücke.
Persönlichkeit ist die eine Sache, Selbstdarstellung eine andere. Schüchtern, stammelnd, auf den Boden blickend. So könnte man sich jemanden mit starken Selbstzweifeln vorstellen. Vielen gelingt es jedoch, Unsicherheiten zu überspielen und sich als selbstsicher darzustellen, ist Dagmar Stahlberg überzeugt.
Und ich glaube, was man auch immer sagen kann, auch in Interaktion mit anderen Personen, für eine bestimmte Zeit können wir eben auch sehr gut eben bestimmte Dinge von uns nach außen verkaufen. Das Problem ist eben, dass wenn es wirklich vollkommen abweicht von dem, was wir empfinden für uns selber, dass es dann einfach auf die Dauer sehr, sehr anstrengend ist und möglicherweise in besonderen Belastungssituationen dann nicht mehr so funktioniert.
Die Einschätzung des eigenen Wertes hängt stark damit zusammen, wie man glaubt, von anderen beurteilt zu werden, sagt Helga Schachinger. Mit der Realität muss das nichts zu tun haben.
Menschen mit so einem übersteigerten Selbstwert, die sich selber eben so ganz super darstellen, die glauben, dass sie beliebter sind, als sie tatsächlich sind. Also die überschätzen ihre eigene Beliebtheit. Und Menschen, die so bescheidener auftreten, die unterschätzen ihre Beliebtheit. Also die werden von anderen Leuten wesentlich beliebter eingeschätzt, als sie sich selber einschätzen. Und die mit dem übersteigerten Selbstwert glauben, sie sind eh super und kommen überall gut an und merken gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht so gut ankommen, wie sie glauben.
Ein hohes Selbstwertgefühl hängt nicht mit der tatsächlichen Leistung zusammen, ergänzt Dagmar Stahlberg. Selbstzweifel und Erfolg widersprechen sich nicht.
Also wir sehen ja oft eben, diese Person kann irgendwas ganz toll, die sieht vielleicht wunderschön aus oder sowas. Und dann bewundern wir sie dafür und denken, die muss doch irgendwie jetzt ein ganz besonderes, nehmen Sie das Beispiel Marilyn Monroe, die ein ganz besonders hohes Selbstwertgefühl haben. So eine tolle Frau, war so wunderschön und alles, alle lagen ihr zu Füßen. Und es ist eine Person, die eben sehr stark trotzdem mit sich selbst verzweifelt. Und ein sehr geringes Selbstwertgefühl dann hat. Und das hat eben oft gar nichts miteinander zu tun, weil es andere Bereiche gibt, wo die Person sich dann vielleicht doch nicht stark fühlt und eben nicht positiv bewertet.
Berühmt oder nicht, jeder kennt Gefühle wie Unsicherheit, Unzulänglichkeit, aber auch Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung. Sie gehören zum Leben. Im Buch »Aus der Fischwelt« des Schriftstellers Mario Rotter liest man:
ich kann nicht. Ich bin nicht. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Stück Scheiße. Ich bin ein Mensch, wie jeder.